Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Ein Manifest, das davor warnt, Opposition und Widerstand zu verwechseln. Anlass ist der 80. Jahrestag des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944. Wir sprechen gleich mit einem der Verfasser. Wie ist das Verbot des rechtsextremistischen Kompaktmagazins zu bewerten, beziehungsweise des Medienunternehmens, das dahinter steckt? Auch dazu gleich mehr. Und der Berliner Künstler Jim Avignon hat eine Blockbuster-Ausstellung in Seoul bekommen, aber keinen Cent dafür gesehen. Wie das passieren konnte, fragen wir ihn. Am Sonnabend jährt sich das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 zum 80. Mal. Aus diesem Anlass hat die Stiftung 20. Juli 1944 ein Manifest verfasst, veröffentlicht in der FAZ, in dem es darum geht, was der Widerstand gegen die NS-Diktatur für unser Zusammenleben heute in Deutschland und Europa bedeutet. Und darin heißt es unter anderem: Opposition gegen die gewählte Regierung und gegen Mehrheitsentscheidungen innerhalb der rechtsstaatlichen Demokratie kann und darf nicht mit Widerstand gegen eine totalitäre Diktatur gleichgesetzt oder verwechselt werden. Mehr als 500 Angehörige der Frauen und Männer aus dem Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft haben das Manifest unterschrieben. Außerdem zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens, darunter auch die drei ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, Christian Wulff und Joachim Gauck. Am Telefon ist jetzt einer der Verfasser, der Jesuitenpater Klaus Mertes. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 gilt als bedeutendster Versuch, Hitlers Regime zu stürzen. Worin äußerte sich eigentlich das Widerständige? War es die Durchführung, war es die Planung oder war es die Geisteshaltung?
Ja, das Entscheidende war die Geisteshaltung und die musste ja von vielen zuerst einmal überhaupt gewonnen werden. Weil es waren ja lange nicht alle von Anfang an gegen Hitler oder gegen die Nazis, sondern das sind ganz intensive innere Prozesse gewesen, die dann zu dieser Haltung geführt haben, auch oft mit echten Gewissensproblemen verbunden und auch mit Unsicherheiten. Es gab ja auch zwischen den Personen des Widerstands, den Männern und Frauen, also auch politische Differenzen, auch hinsichtlich des Attentates. Und dann darf man überhaupt nicht vergessen, das waren Männer und Frauen, die für Familien und für Kinder zuständig waren und die natürlich damit auch das Leben ihrer ganzen Familie mitgefährdeten durch den Widerstand. Und das alles kann man überhaupt nur durchstehen, wenn man eine innere Haltung hat. Die muss aber erst errungen werden.
Sie warnen davor, in diesem Manifest heute Widerstand und Opposition zu verwechseln oder bewusst zu instrumentalisieren. Wo sehen Sie das heute?
Naja, das ist ja vor allem zuerst einmal ganz deutlich geworden in den letzten Jahren der rechten Szene. Also denken Sie an so Plakate wie Sophie Scholl würde heute AfD wählen. Oder auf dem Tisch von Götz Kubitschek, einem der Chefdenker der neuen Rechten, steht eben das Bild von Stauffenberg, interessanterweise. Oder Sie sehen auf den Pegida-Demonstrationen neben der Reichskriegsflagge die Würmerfahne. Also eben die Fahne eines der bedeutendsten Männer des Widerstandes, der eine Flagge entworfen hat, natürlich bewusst nicht schwarz-weiß-rot, sondern schwarz-rot-gold. Also die Farben der demokratischen Tradition. Und das sind alles ganz klare Vereinnahmungen des Widerstandes für einen angeblichen Widerstand, der jetzt angesagt wäre gegen unsere, naja, was ist es da, Meinungsdiktatur oder Elitendiktatur oder wie immer man das nennen möchte.
Der Chefredakteur des Kompaktmagazins, das heute verboten wurde, beziehungsweise das Medienunternehmen hinter diesem Kompaktmagazin, Jürgen Elsässer, der behauptet ja auch widerständig gegen das System zu sein. Also den würden Sie dann auch dazu zählen?
Ja, es ist genau dasselbe. Der kommt ja genau aus diesem Milieu.
Und wie lassen sich die Begriffe dann besser voneinander abgrenzen, vorausgesetzt man möchte das überhaupt?
Ja, man muss das erstmal klären für sich selbst. Lebe ich denn jetzt eigentlich in einer parlamentarischen, rechtsstaatlichen Demokratie oder in einer Diktatur? Und ich meine, dass man sagen kann, mit vielen guten Gründen, wir leben heute nicht in einer Diktatur. Das ist also ganz grundsätzlich der Fall. Und das Zweite, es ist ja aus vielen Gründen geboten, die eigene Lebenssituation, in der wir uns heute in einer rechtsstaatlichen Ordnung, in der wir protestieren dürfen, auf die Straße gehen dürfen, ohne unser Leben oder gar das unserer Familien zu gefährden, und zwar von staatlicher Seite her zu gefährden, wohlgemerkt, eben das alles tun können. Und eben nicht mit vergleichbaren Opfern rechnen müssen oder riskieren müssen, wie das die Männer und Frauen des Widerstandes taten.
Genau, wir müssen nicht solche Opfer bringen. Und trotzdem scheint es ja so, dass unsere Demokratie in einer Krise ist. Denn die Menschen, die sich der in Teilen rechtsextrem eingestuften AfD zuwenden oder sie wählen, die steigt. Und Sie rufen zum Beispiel in diesem Manifest auch zur Bereitschaft zum Dialog auf. Und das würden ja momentan vermutlich alle demokratischen Parteien oder auch demokratisch gesinnten Menschen in Deutschland unterschreiben und vielleicht sogar auch für sich verbuchen. Und trotzdem scheint es nicht immer zu funktionieren. Also was sollte sich ändern?
Ja, da gibt es einen entscheidenden Mittelteil, auf den man da hinweisen müsste. Wir unterscheiden zwischen Helden und Vorbildern. Das entscheidende Problem ist ja, dass es ja durchaus auch für die rechte Szene Anknüpfungspunkte gibt, an denen sie andocken kann, um die Personen des Widerstandes für sich zu vereinnahmen. Also nehmen Sie mal die ganzen antipolnischen Äußerungen von Stauffenberg. Oder nehmen Sie völkisches Denken. Das ist ja auch von denen, die von nationalen Aufbruch begeistert waren, eben gab. Sowohl bei Christen, evangelischen, katholischen, wie auch bei allen anderen. Also das heißt, es gibt ja Anknüpfungspunkte. Und das Entscheidende, was zu leisten ist, das ist, aus dieser gut-böse Opposition, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken herauszukommen und zu sagen, nee, auch die, die im Widerstand waren, die haben Fehler gemacht, die haben Fehlurteile gehabt und so. Das kann uns ja genauso heute auch passieren. Aber interessant ist doch der Punkt, an welchem Punkt sie in die Selbstkritik gegangen sind. Und das wäre dann Dialog mit der Bereitschaft zur Selbstkritik, statt einfach immer nur gegeneinander im Schwarz-Weiß-Denken anzukämpfen.
Wo sehen Sie denn dieses Schwarz-Weiß-Denken, also jetzt innerhalb der demokratischen Kräfte?
Ja, also ein Schwarz-Weiß-Denken ist ja eben zum Beispiel, indem man die Personen des Widerstandes zu Helden hochstilisiert. Und das ist ja auch eine Form dann der Instrumentalisierung. Und da geht es auch schon darum, das Heldenhafte oder das Idealisierte des Widerstandes zu dekonstruieren, um das Vorbildhafte sichtbar zu machen, das ja immer entsteht aus dem Leben, das sich in Grauzonen bewegt. Also es gibt sozusagen diesen moralisierenden Blick auf die Geschichte, um dann zu sagen, da waren die Guten und da waren die Bösen. Und man sagt das natürlich immer im Bewusstsein, man selbst sei bei den Guten und könne das jetzt beurteilen. Das ist ein wichtiger Punkt, der meines Erachtens Voraussetzung dann dafür auch ist, dass es so etwas wie einen konstruktiven Dialog geben kann.
Nun möchte man ja in einer demokratischen Debatte die Menschen auch mit Argumenten überzeugen und vielleicht auch mal mit zugespitzten Argumenten. Man will sie auf seine Seite ziehen. Ist das dann vielleicht ein Raum, in dem es auch manchmal schwerfällt, diese Graustufen zu benennen, auszuhalten und auch dem anderen mal einen Punkt zu geben?
Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Wir müssen doch irgendwann mal aus diesen Zuspitzungen raus. Das Schwarz-Weiß-Denken ist am Ende immer ein sektiererisches Denken. Wir weisen im Übrigen auch auf die Instrumentalisierung des Widerstandsbegriffs durch religiöse Gruppen hin. Das ist ja genau das Sektiererische. Das kann es im religiösen wie im politischen Bereich geben. Und da gibt es nur noch Zustimmung, um Leute an sich zu ziehen. Aber so wachsen Überzeugungen nicht.
Nun hatten die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 auch einen sehr mächtigen Feind und Deutschland stand am Abgrund. Das ist heute nicht der Fall. Da war es vielleicht damals auch einfacher, bestimmte unterschiedliche Geisteshaltungen zu überwinden. Das ist ja heute dann vielleicht nicht ganz so einfach.
Ja, das ist richtig. Das gehört ja mit zu dem Widerstand dazu. Das beschreiben wir auch. Das waren ja Nazis oder ehemalige Nazis bis hin zu Kommunisten, Arbeiter, Sozialdemokraten, Katholiken, Protestanten, Leute, die sich vielleicht 3-4 Jahre vorher noch bekriegt und bekämpft haben und sich nur mit glühenden Zangen angefasst hätten, fanden plötzlich zusammen im Widerstand. Jetzt aber nicht nur gegen eine mögliche militärische Niederlage. Das war sicherlich bei einigen auch ein Motiv, aber lange nicht bei allen, sondern in der Erkenntnis des verbrecherischen Charakters dieses Regimes. Weil es eben ein Frontalangriff, ein Zivilisationsbruch ohnegleichen ist. Deswegen stand ja auch in dem Programm als allererster Punkt, der eben nach dem Attentat veröffentlicht werden sollte, die Majestät des Rechtes wiederherzustellen. Und das gilt natürlich sowohl national als auch international.
Ein Manifest anlässlich des 80. Jahrestages des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944. Klaus Mertes war das, einer der Mitverfasser. Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Ja, und der Rechtsstaat, der wehrt sich gegen die Rechtsextremisten. Zumindest heute hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Medienunternehmen Kompaktmagazin GmbH und die Conspect Film GmbH verboten. Damit darf auch das dazugehörige rechtsextremistische Kompaktmagazin nicht mehr erscheinen. Begründet hat sie diesen Schritt so.
Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft.
Mehr als 300 Polizisten haben heute die Räumlichkeiten der beiden verbotenen GmbHs durchsucht. außerdem die Wohnungen führender Akteure der Geschäftsführung und von Anteilseignern in Brandenburg, Hessen, im sächsischen Pirna und in Sachsen-Anhalt. Können alle Demokraten jetzt aufatmen? Nils Schniederjan sieht in seinem Kommentar vor allem die Risiken dieser Entscheidung.
Schnell gingen die Fotos der Hausdurchsuchung durch die Medien. Ein zerknirschter Jürgen Elsässer öffnet im Bademantel die Tür, vor ihm stehen mehrere vermummte Polizisten. Sie teilten ihm mit, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser sein Magazin Kompakt verboten hat. Faeser sagt, dem Staat sei damit ein harter Schlag gegen die rechtsextreme Szene gelungen. Die entsprechende Inszenierung durch vorab geladene Pressevertreter inklusive. Es liegt nahe, sich über das Verbot zu freuen. Für viele trifft es schließlich den politischen Gegner und schützt die Demokratie vor ihren Feinden. Die damit verbundene Einschränkung der Pressefreiheit sollte jedoch zu denken geben. Kompakt hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Publikumsorgan der extremen Rechten entwickelt. Der Verfassungsschutz stuft es seit 2021 als gesichert rechtsextrem ein. Dass sich der Herausgeber mit seinem Magazin in Opposition zur aktuellen Regierung sieht, ist kein Skandal. Dass er sich inzwischen auch im Widerstand gegen das demokratische System als solches wähnt, ist hingegen einer. Und das ist in letzter Zeit immer deutlicher geworden. Rechtlich ist dennoch unklar, ob das Verbot vor Gericht Bestand haben wird. Das Ministerium stützt sich auf das Vereinsrecht und verbietet die Firma hinter dem Magazin. Faeser selbst begründet das Verbot in einer Pressemitteilung, aber insbesondere damit, dass in der Zeitschrift ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftskonzept vertreten werde. Damit solle ein gesellschaftliches und politisches Klima der Ausgrenzung geschaffen werden. Hier muss man jedoch klar unterscheiden. Wird die Organisation verboten, weil sie zu einem organisatorischen Knotenpunkt der Rechtsextremen geworden ist? Oder handelt es sich bei den verbotenen Aktivitäten nur um geistige Brandstiftung, wie Faeser in einer Pressemitteilung schreibt? Die Begründung der Innenministerin deutet auf Letzteres hin. In Deutschland sollte jedoch nicht die Regierung entscheiden, welche Gedanken zu gefährlich sind, um gedruckt zu werden. Dass der finanziell gut ausgestattete Elsässer vor Gericht ziehen wird, ist darum nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern auch richtig. So können nun die Gerichte genau prüfen, inwiefern von Kompakt eine größere Gefahr ausgeht als nur die Veröffentlichung unappetitlicher Artikel. Wichtiger ist ohnehin die politische Dimension des Verbots. Das Verbot kommt nur wenige Wochen vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Gerade dort ist die Zeitschrift besonders erfolgreich. Das Verbot unliebsamer Publikationen dürfte für viele Anhänger der AfD böse Erinnerungen wecken, was die Partei wiederum in ihrer Verschwörungstheorie der heutigen BRD als zweiter DDR bestärkt. Die Bilder, wie Dutzende Polizisten gegen einen müden Publizisten vorgehen, dürften jedenfalls ebenso wie das Verbot selbst keine besonders gute Werbung für die Demokratie sein. Im Gegenteil, sie könnten genau jene Ressentiments schüren, die man eigentlich bekämpfen wollte.
Jim Avignon gilt als schnellster Maler der Welt, weil er nach eigenen Angaben 4,37 Bilder pro Tag im Schnitt schafft. Und vielleicht ist er auch der einzige Maler, der fast verklagt wurde, weil er ein Gemälde, das er selbst geschaffen hatte und das unter Denkmalschutz stand, ohne Absprache übermalt hat, nämlich das auf der Berliner Eastside Gallery. Seine Pop-Art, die Themen wie Clubkultur, Korruption und die Schnelllebigkeit unserer Zeit behandelt, ist anscheinend ganz besonders in Südkorea beliebt. Jim Avignon hat gerade eine Ausstellung der Superlative in Seoul bekommen. Toll, könnte man denken, der hat's geschafft. Aber im Berliner Tagesspiegel berichtet Jim Avignon, dass er von den Erlösen der Ausstellung keinen Cent gesehen hat. Wie kann das sein? Da müssen wir natürlich genauer nachfragen, wenn wir schon mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Guten Abend, Herr Avignon.
Guten Abend, hallo.
Sie schreiben, das Erste, was Sie gesehen haben, als Sie in Seoul ankamen, waren riesige Banner mit Ihren Characters drauf. Was war das für ein Gefühl? Hatten Sie sich das Ganze so groß vorgestellt?
Also in meinen kühnsten Träumen natürlich schon, aber erfahrungsgemäß stürzt einen die Realität meistens etwas herunter. Dass das nun das Gegenteil passiert und eben bei der Ankunft bereits diese Banner überall hingen, auf einem großen Platz ein riesengroßes Billboard, ich glaube 8x12 Meter groß, mit einer Animation von mir. Das war nun schon ja das Gefühl, wow, jetzt bin ich in einem ganz anderen Level angekommen. Und dass es dann auch nur die eine Hälfte war, hat sich dann später realisiert, als ich dann in der Vorbereitung der Ausstellung doch auch diverse seltsame Momente, die durch verschiedene Vorstellungen, wie sowas zu laufen hat, entstanden sind, gemischt mit meiner doch eher unkonventionellen Art, mit diesen Dingen auch umzugehen.
Genau, es ging schon los in der Vorbereitung. Man hatte sich besonders Wohlfühlmotive gewünscht. Keine Drogen, keine Politik, kein Sex. Warum haben Sie sich darauf eingelassen?
Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich die, also meine Frau ist halb koreanisch. Wir sind auch schon öfters in Korea gewesen und ich kenne koreanische Populärkultur schon ganz gut. Ich weiß, dass die tatsächlich wahnsinnig brüde sind. Also bis es in koreanischen Filmen mal zu einem Kuss kommt, muss schon sehr viel Zeit vergehen. Von Sex ganz zu schweigen. Drogen sind ein totales No-Go und die Politik ist auch, ja, regelmäßig müssen Minister die Korruption zurücktreten. Ich habe das am Anfang wenig verstanden, dass diese Auswahl so auf ein Happy-Go-Lucky-Thema hinaus zielt, weil viele meiner Bilder ganz anders sind, sehr gesellschaftskritisch, sehr provokativ. Ich habe dann versucht, Wege zu finden, in diese Happy Welt trotzdem immer wieder auch Momente einfließen zu lassen, die das karikieren, hinterfragen, die das auch umdrehen. Also fast vielleicht wie Künstler, die in der DDR praktisch die Zensur unterlaufen mussten, habe ich dann sozusagen diese koreanische Zensur, ja, es war eine Herausforderung für mich, Motive zu finden, die das dann auch wieder in Frage stellen.
Also auch eine Art der Herausforderung. Und dann haben Sie berichtet, dass es Streit darum gab, wer jetzt die Hängung der Bilder macht, als Sie dann da waren. Sie sind eigentlich gewohnt, dass Sie das machen, aber die Kuratorin wollte sich das nicht nehmen lassen. Und dann gab es ein paar Tage lang so ein wildes Hin- und Herhängen, wenn der andere gerade nicht geguckt hat. Läuft das in Südkorea einfach anders oder muss man sich das als Künstler immer in den Vertrag schreiben lassen?
Also es läuft, glaube ich, weltweit fast immer so, dass die Künstler gar nicht Lust haben, ihre Arbeiten zu hängen. Also in fast allen Galerien macht das der Galerist. Ich bin nur eigentlich bekannt und berüchtigt dafür, dass ich selber immer gerne alles hängen möchte. Auch weil ich meine Bilder sind auf Papier. Ich hänge die mit einfach Klebeband an die Wand. Die sind auch nicht gerahmt. In Korea war es so, dass die Galeristin, die diese Ausstellung kuratiert hat, zum ersten Mal in einem Museum dieser Größe ausgestellt hat und das wahrscheinlich auch als ihre Berufung empfand, dass sie das hängen möchte. Das Problem ist nur, ich spreche kein Koreanisch, sie spricht kein Englisch. Wir haben uns das umständlich mit Übersetzern vorher erklärt, aber nicht realisiert, dass wir beide unbedingt die Ausstellung hängen wollen. Und dann war es so, dass dieses Museum zwei Stockwerke hat und praktisch immer jeder auf seinem Stockwerk sozusagen nach Gutdünken umgehängt hat und dann festgestellt hat, dass der andere wieder alles runtergenommen hat. Also hatte eine sehr komische Note gelegentlich. Ich war stark im Vorteil, weil ich das bessere Klebeband hatte. Also meine Bilder sind hängen geblieben. Die Bilder, die die koreanische Galeristin gehängt hat, sind dann immer nach ein paar Stunden wieder runtergefallen. Also es hatte ja fast was Slapstick-artiges für 2 bis 3 Tage, bis dann irgendwann bei ihr die Nerven durchgingen und sie so einen Wutanfall, den man aus koreanischen Serien kennt, den wohl alle koreanischen Chefs und Bosse irgendwie ab und an haben, also der in so einer Art 10-minütiger Schreiattacke besteht, den ich aber letztendlich, weil er sozusagen das Klischee so übererfüllt hat, tatsächlich eher mit einem, ja, ich habe den gar nicht wirklich ernst nehmen können. Ich habe dann auch nur gesagt, can you please put your voice a little down? Und die Übersetzerin sagte, I think she's not happy with it, ohne zu erklären, was eigentlich los ist.
Also das klingt ein bisschen wie Lost in Translation.
Nein, hat es trotzdem immer eine sehr, sehr komische Note auch, unfreiwillig.
Okay, und Sie sind jetzt also in dieser riesigen Ausstellung, die größer ist als das, was Sie sich in Ihren kühnsten Träumen haben vorstellen können. Und Sie kriegen auch sofort einen Katalog in die Hand gedrückt, der schnell gedruckt wurde. Aber Sie haben auf alle monetären Rechte verzichtet im Vorfeld. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie keinen Cent gesehen haben von dieser Ausstellung?
Also die haben relativ klar mir erklärt, dass es so sein würde, dass das Museum selber kein Budget hat, um solche Ausstellungen zu stemmen und die Galerie sozusagen in Eigenregie das alles finanziert und dass sie eben, um ihre gigantischen Kosten zu decken, eben sehr viel Merchandising-Rechte verkaufen müssen. Und das Geld wieder reinzubekommen. Ich muss ja zugeben, sie haben tatsächlich sich sehr gut gekümmert. Also wir waren gut untergebracht. Alles, was wir an Technik gebraucht haben, war sofort da. Es gab 5 Helfer. Andererseits habe ich am Anfang auch gedacht, ich muss einfach härter verhandeln, dann schaffe ich das schon irgendwie. Aber es war einfach klar, die beharren darauf, dass ich davon nichts abbekomme. Und es kam der Punkt, wo für mich das Abenteuer, dorthin zu reisen und diese Sache zu machen, einfach größer war als das Gefühl, ich will unbedingt mein Geld verdienen. Man muss dazu sagen, es ist eh ein Wesenszug bei mir, dass ich im Zweifelsfall immer dem Abenteuer den Vorrang gebe und nicht dem Geld.
Sie haben mal gesagt, ich male lieber 1000 Bilder für einen Dollar als ein Bild für 1000 Dollar.
Ja.
Sind Sie jetzt mit dieser Ausstellung sozusagen der Anti-Damien Hirst der Kunstwelt geworden?
Lustigerweise ist der Künstler, mit dem Sie als nächstes ausstellen wollen, Damien Hirst. Ich bin schon sehr gespannt.
Vielleicht ist da das Geld hingegangen.
Vielleicht ist das schon in die Vorbereitung für Damien Hirst gegangen, ja. Gut möglich.
Also was bleibt jetzt für Sie von dieser Show, materiell und ideell?
Ideell bleibt das Gefühl, ein großes Abenteuer erlebt zu haben. Auch zu sehen, dass das, was man hier seit Jahren im Kleineren in Off-Galerien macht, plötzlich eben auch auf Museumsebene ganz groß funktionieren kann. Es bleibt ein schöner Katalog, von dem ich hoffentlich ein paar Exemplare geschickt bekomme und dann die auch durch den Zoll durchbekomme. Es bleibt zumindest die Möglichkeit, dass es in Korea sozusagen einen Boom auslöst und ich dann irgendwann doch vielleicht lukrativere Angebote bekomme. Zumindest erlebe ich jetzt regelmäßig, dass irgendwelche Netflix-Stars in der Ausstellung sind und dann ganz viele Fotostrecken dort machen. Also gut besucht ist die auf jeden Fall. Der Rest bleibt abzuwarten.
Es gab auch 90 Produkte mit Merchandise. Haben Sie sich davon irgendwas mitgenommen? Was war Ihr Lieblingsprodukt?
Ich habe mir ein Täschchen von Sachen mitgenommen. Es gibt einen Zauberwürfel, der ganz süß ist. Schlüsselanhänger. Es gibt Poster auf Stoff. Es gibt eine sehr nette Uhren auf Schallplattenmotiven, die ich gemalt habe. Es gibt jede Menge. Also falls einer der Zuhörer in den nächsten Monaten nach Korea fährt, die Ausstellung ist bis zum 1.9. in Seoul. Der Besuch des Merchandising-Shops lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auf sowas steht. Man muss dazu auch sagen, ganz Seoul ist voll von Shops, in denen sozusagen Nippes und Kram, die mit so cartoonartigen Figuren arbeiten, auch angeboten werden. Also das ist schon durchaus üblich, dass die Museen dort sehr große Merchandising-Läden haben und dass es einfach viel mehr Produkte gibt als in europäischen Museen.
Jetzt haben Sie wieder ein bisschen Understatement gemacht. Sie haben Ihre Kunst mit Nippes verglichen. Jim Avignon über das Making-of seiner Ausstellung in Seoul mit dem Titel The 21st Century Smile. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Und die hat jetzt Frederik Wirwig.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat die Zusammenarbeit mit dem Comedian Sebastian Hotz alias El Hotzo bis auf Weiteres beendet. Der Sender teilte in Berlin mit, er werde die Sendung Theoretisch Cool auf der RBB-Hörfunkwelle Fritz nicht mehr moderieren. Damit reagiere man auf einen Post von Hotz nach dem Attentat auf Donald Trump. Hotz hatte auf X den Mordversuch satirisch kommentiert und geschrieben, er finde es, so wörtlich, fantastisch, wenn Faschisten sterben. RBB-Programmdirektorin Katrin Günther teilte mit, die Äußerungen des Moderators seien mit den Werten, für die der RBB stehe, nicht vereinbar. Seit 5 Jahren wird über die Neugestaltung des Gedenkortes für das KZ Oranienburg diskutiert. Jetzt scheint Bewegung in die Pläne zu kommen. Die Stadt erhält nach Angaben ihrer Verwaltung rund 280.000 Euro Fördermittel aus dem Bundesbauministerium. Demnach gehört Oranienburg zu den bundesweit 17 Städten, die aus mehr als 100 Bewerbungen für das Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus ausgewählt worden sind. Der Gedenkort für das KZ Oranienburg soll bis 2026 neu gestaltet werden. Eine rund 60 Meter lange Mauer ist den Angaben zufolge der letzte Überrest des KZ Oranienburg. Für die Neugestaltung liege bereits ein Architektenentwurf vor, hieß es. Mit Bildern und Texten auf Stelen solle vor der historischen Mauer die Geschichte des Konzentrationslagers und der NS-Opfer erzählt und ihrer gedacht werden. Es ist ein Sieg à la David gegen Goliath. In Ankara hat ein Buchhändler vor Gericht gegen den Luxusgüterhersteller Hermès gewonnen. Es ging um einen Namensstreit. Der Buchhändler hatte sein Antiquariat in Izmir Hermes Buchladen genannt. Der Luxusriese klagte dagegen. Die Verteidigung des Buchhändlers, Hermes sei ein Gott aus der griechischen Mythologie und gehöre zum kulturellen Erbe der Menschheit. Kein Unternehmen sollte ihn für sich beanspruchen dürfen. Dem gab das Gericht Recht und hob eine Entscheidung des türkischen Patentamtes in Teilen auf. Das hatte zuvor entschieden, dass allein das Unternehmen Hermès Paris den Namen des griechischen Gottes in zahlreichen Geschäftsfeldern nutzen darf, darunter auch zum Verkauf von Büchern und Zeitschriften.
Und jetzt wagen wir uns auf den großen, weiten Ozean. Ja, auch dort kommt man mit Fazit hin. jedenfalls so ein bisschen, wenn man die neue Dauerausstellung des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven besucht. Die wird morgen eröffnet, nach 2 Jahren Bauzeit. Und in diesem Fall muss man wirklich Bauzeit sagen, denn es gibt dort jetzt ein begehbares Forschungsschiff zu bestaunen, mehr als 30 Meter lang, zusammen mit rund 2000 anderen Exponaten aus den vergangenen 2 Jahrhunderten. Schiffswelten, der Ozean und wir ist der Titel. Die Direktorin des Museums ist Ruth Schilling und ich freue mich jetzt, dass sie am Telefon ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben gesagt, in unserer Ausstellung sprechen wir vom Ozean und uns und nicht von uns und dem Ozean. Warum ist die Reihenfolge da so wichtig?
Also die Reihenfolge ist wichtig, um uns alle zu einem Perspektivwechsel zu bewegen. Und zwar zu einem sehr grundlegenden, der nicht den Menschen in den Mittelpunkt der Welt stellt, sondern danach fragt, wie wir in der Welt eigentlich mit dem allen, was uns umgibt, umgehen wollen und auch in Zukunft eben nachhaltig handeln wollen. Und genau diesen Perspektivwechsel wollen wir mit dem, was grundlegend wichtig für unsere Zukunft ist, erzählen. Und das ist der Ozean. Der Ozean ist ja nicht nur die Basis für das Klima, das wir erleben, sondern es ist auch eine Spielfläche sozusagen für wirtschaftliche Kontakte, die global funktionieren und die unseren Alltag ermöglichen. Er ist aber auch eine große Fläche der kulturellen Vorstellungen, der kulturellen Kontakte, die eben zwischen den Kontinenten über Jahrhunderte immer über den Ozean passiert sind.
Durch die Schifffahrt und dann auch, ne?
Genau, durch die Schifffahrt. Und wenn man eben anfängt, eigentlich auch das übliche Weltbild, was ja so vom Land auf das Wasser blickt, umzudrehen und sagt, nee, wir gucken uns jetzt mal diese blauen Flächen an und versuchen, von diesen blauen Flächen aufs Land zu gucken, dann ist es einfach so, dass die Schifffahrtslinien und die Häfen auf einmal zu den zentralen Rückgrat unserer Zeit werden, auch unserer modernen Gesellschaft. Und das ist enorm wichtig, glaube ich, um zu verstehen, wie wir heute eigentlich global miteinander agieren. Und aber auch die Folgen dessen in den Blick zu bekommen und auch darüber nachdenken zu wollen, wie wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Wie wollen wir in dieser global vernetzten Welt mit dem Ozean umgehen? Und zwar so umgehen, dass wir eben auch in Zukunft hier gut alle miteinander leben können.
Dann nehmen Sie uns doch jetzt mal an die Hand und führen uns durch die neue Ausstellung. Was gibt es da zu entdecken?
Also zunächst gibt es erstmal eine riesengroße Welle. Das ist beim Ozean vielleicht auch gar nicht so überraschend. Aber das ist nicht nur eine Welle, sondern das sind ganz viele kleine Miniaturschiffe, die ganz verschiedene Typen von Schiffen zeigen und vor allem zeigen, wie hoch die Vielfalt von Schiffsnutzung im 20., 21. Jahrhundert ist und wie stark auch dieser Schiffsverkehr zunimmt. Diese Welle haben wir begleitet mit ganz vielen, mal vielleicht eher so lustigen Informationen, mal eher aber auch eher so tiefsinnigen über die Zahl der Passagiere auf den Weltmeeren, über die Prozent, die wir eigentlich vom Meer überhaupt kennen und wissen. Und das haben wir auch verknüpft mit einem Blick auf eben diese Vernetzungsrouten, dieses Durchlöchern der Welt mit Schifffahrtslinien. Das fängt ja an beim Suezkanal im 19. Jahrhundert und setzt sich heute im Grunde fort in den Spekulationen, die eben die Nordpolarrouten ja politisch und ökonomisch hervorrufen. Das ist das große Bild. Man schwappt dann mit dieser Welle in das Haus. Unser Haus ist ein ganz besonderes. Es ist ein riesengroßes Gebäude von circa 4000 Quadratmeter, was eine sehr offene Architektur hat, sehr lichtdurchflutet. Man fühlt sich eigentlich wie in einer großen Halle der Schiffe. Und im zentralen Bereich der Ausstellung gibt es eben, wie Sie auch schon ja gesagt haben, ein begehbares Forschungsschiff. Und das ist jetzt kein nachgebautes Forschungsschiff, das ist also nicht die Meteor oder die Sonne oder weiß ich, die irgendeines der früheren Forschungsschiffe, die es natürlich auch gibt, sondern es ist eine riesengroße Installation, wo wir zentrale Bereiche des Forschens auf den Meeren rausgegriffen haben. Man kann sich an ein Labor setzen, man kann sich in die Kammer begeben, auf die Schiffsbrücke. Und dort erzielen wir 4 Forschungsexpeditionen und anhand der Expeditionen laden wir alle ein, mit Hands-on-Modellen nachzuvollziehen, was das eigentlich bedeutet, zum Beispiel Wasser zu schöpfen, das Wasser zu analysieren oder Bohrkerne zu betrachten und daran Informationen über das Klima abzulesen.
Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, so ein großes Schiff nachzubauen? Lernt man da nochmal anders, wenn man das wirklich begehen kann? Oder haben Sie festgestellt, dass Menschen heutzutage keine Ausstellungstexte mehr lesen? Warum gerade so eine Attraktion?
Naja, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, ich finde das immer schwierig mit dem, dass die Leute keine Ausstellungstexte mehr lesen. Ist ja auch gar nicht gesagt, ob sie die früher gelesen haben.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, eine Ausstellung ist immer ein faszinierendes Wechselspiel von eigenem körperlichen sich bewegen, etwas ausprobieren, etwas sehen, etwas vielleicht auch fühlen und dann natürlich auch lesen und Informationen verarbeiten. Und ich glaube, dass dieses Thema Meeresforschung, darüber kann man jetzt so ganz viel Infografiken in die Welt werfen, man kann auch Interviews führen, aber uns war es wichtig zu sagen, das sind also nicht nur die Menschen und nicht nur auch die ökologischen Dinge, die man da erforschen kann, sondern es sind eben auch die Schiffe, die da ganz wichtig sind. Schiffe sind unabdingbar, um auf das Meer zu kommen, um zu Regionen in der Nordpolar und in der Antarktis zu kommen, zu denen man sonst nicht hinkommt. Und insofern sind diese Schiffe Plattformen, die ganz einzigartige Forschungsumgebungen darstellen. Ich glaube, das kann man jetzt so erzählen, wie ich das gerade tue. Da kann man Bücher drüber schreiben und so. Aber so richtig nahbar bringt man es eigentlich, wenn man versucht, so dieses sich bewegen auf einem Schiff wenigstens anzudeuten, und das tun wir damit. Was man auch sagt, das war aber auch verdammt schwierig. Das ist bis heute ziemlich schwierig, im Meer zu forschen wirklich und da immer wieder auch ranzukommen, gute Bilder zu bekommen, immer dieselben Untersuchungsbedingungen, wirklich transparente Infos zu erhalten. Das ist also auch das Abenteuer Forschung, und ich glaube, das ist wichtig und richtig, dass das ein Zentrum einer Ausstellung über den Ozean zu stellen.
In Bremerhaven haben Sie ja das Meer direkt vor der Nase. Da hat man natürlich auch Interesse am Meer, setze ich jetzt einfach mal so voraus. Aber wenn man weiter weg wohnt, dann hat man vielleicht auch noch nie über Ozeane nachgedacht. Also abgesehen jetzt vielleicht vom Strandurlaub. Warum lohnt es sich denn, sich generell mit dem Meer zu beschäftigen, auch wenn man zum Beispiel in den Bergen wohnt?
Ich glaube, dass das genau der Punkt ist, warum wir unsere Ausstellung eben auch da setzen wir an. Also wir wollen nicht nur für die Schiffsliebhaber erzählen oder die schon immer gerne mal ans Meer gefahren sind, sondern wir sagen, dass das Meer auch und gerade für die Bundesrepublikaner, die meinetwegen in den Bergen wohnen, in irgendwelchen sehr meeresfernen Gegenden leben, und deren Alltag ist ja genauso vom Meer abhängig wie der Bremerhavenerinnen und Bremerhavener. Ja? Alles, was sie im Supermarkt kaufen, wird noch verschifft. Alles, was sie als Klimawandel auch erleben, hängt von den Prozessen ab, die sich im Meer auch tun. Das heißt, und kulturell, also unser ganzes Wissen über die Welt hing und hängt vom Schiffsverkehr auch ab. Diese ganz grundlegende Tatsache, die ist bei vielen gar nicht so präsent, da haben Sie vollkommen recht, und die geht auch immer mehr verloren. Und das ist unser großes Anliegen, dass wir hier im Museum eigentlich so einen Denkanstoß dazu wenigstens geben wollen, da mal eine andere Perspektive einzunehmen.
Schiffswelten, der Ozean und wir, die neue Dauerausstellung im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, eines von 8 Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Die Direktorin ist Ruth Schilling. Dankeschön, dass Sie uns Lust gemacht haben, Ihr Museum zu besuchen. Und für das Publikum ist die neue Ausstellung ab Donnerstag zu sehen.
Genau, mit vielen, vielen attraktiven Begleitangeboten. Dankeschön.
Das Festival d'Avignon hat in diesem Jahr besonders viele Uraufführungen im Programm und unterstreicht damit seine besondere Rolle im internationalen Kulturbetrieb. Es war diesmal stark politisch geprägt. Der Festivalleiter hatte sich vor den französischen Parlamentswahlen klar gegen den Rassemblement National positioniert. Unser Kritiker vor Ort während des gesamten Theaterfestivals ist Eberhard Spreng, und mit ihm wollen wir jetzt noch einmal auf 2 Premieren blicken. Heute Nachmittag zum Beispiel ist Léviathan der Regisseurin Lorraine de Sagazon aufgeführt worden.
Ou bien demandez-vous un délai pour préparer votre défense.
Tout de suite.
Très bien. Alors allons-y.
Ein Ausschnitt aus Léviathan. Darin geht es um Formen des Strafvollzugs und insbesondere um Schnellverfahren. Worauf bezieht sich die Regisseurin da, Herr Spreng?
Ja, Lorraine de Sagazon bezieht sich vor allem auf eine Veränderung im französischen Strafrecht, das Nicolas Sarkozy als Innenminister 2003 forciert hat. Es ist nämlich dann möglich, auch kleine Ordnungswidrigkeiten bzw. kleine Straftaten sofort nach der Untersuchungshaft vor den Richter zu führen und die Menschen dort abzuurteilen. Und diese Schnellverfahren haben dazu geführt, dass die französischen Gefängnisse sich immer mehr mit Menschen auffüllen, dass immer mehr Menschen, immer mehr Gefängnisse gebaut werden müssen, dass sozusagen auch die Baufirmen, die dort verdienen, quasi an dieser Veränderung des Strafvollzugs verdienen. Was die Regisseurin, die übrigens auch Philosophie studiert hat, möchte, ist erst einmal also eine Aufmerksamkeit für dieses ethische Problem schaffen und für diese ja im gewissen Sinne ins Anormale abdriftende französische Rechtsprechung. Das Schöne, was sie macht, ist, sie macht es nicht dokumentartheatral, sondern sie überhöht diese Situation. Insgesamt 4 dieser Strafverfahren erleben wir. Alle Figuren tragen Masken, die erinnern so ein bisschen an Claudia Bayer-Inszenierungen. Wir sehen wirklich ein sehr, sehr interessantes, wir haben es ja auch eben gerade im Ausschnitt gehört, eine Art Justizoratorium, eine kunstvolle Übersteigerung dieser Situation aus dem Dokumentarischen. Und es endet in einer surrealen Situation. Ein leibhaftiges Pferd kommt auf die Bühne, knabbert an den Gesetzesbüchern, bringt die Dossiers durcheinander und pinkelt in den Gerichtssaal. Das ist die surreale Auflösung von etwas, was sie eben halt in diesem Spannungsverhältnis von dem biblischen Leviathan, diesem Ungeheuer und dieser Thomas Hobbes Titel des wichtigen Buches von Thomas Hobbes vor Jahrhunderten, in dem sozusagen die Allmacht des Staates sich ausdrückt. In dieser Allmacht steckt auch etwas Diabolisches, was absolut ja letztendlich Bestialisches und Tierisches. Und das thematisiert sie sehr interessant zwischen Realismus und Surrealismus.
Also das zu Leviathan. Und dann sind sie gleich weitergezogen zu einem hochgehandelten 4-stündigen Gastspiel des Novi Theater in Warschau. Regisseur Krzysztof Walikowski hat den Roman Elizabeth Costello von J.M. Coetzee auf die Bühne gebracht. Eine ehemalige Schriftstellerin reist zu Vorträgen durch die Welt und vertritt dabei unter anderem überraschende und provozierende Extrempositionen. Das Stück läuft gerade noch. Sie sind für uns rausgegangen. Was sind Ihre ersten Eindrücke?
Ja, es ist ein ganz großer Bilderbogen. Wir reisen mit ihr quer durch die Welt. Wir sehen, schauen in Hotelzimmer, wir sehen Vortragsräume, Versammlungsräume, in denen sie ihre Vorträge hält. Wir sehen sie jetzt plötzlich auch vor einer Szenerie, die über einer breiten Videolandwand läuft, von abschmelzenden Polkappen und Eisbergen. Wir sehen also sozusagen wirklich ein ganz breites Kaleidoskop, ein ganz breites Bilderbogen dieses Costello-Universums, und das ist so verwirrend und so vielgestaltig und so in so vielen Bildern zu erleben, dass da die Bilanz jetzt eigentlich noch wirklich nicht gezogen werden kann. Dazu muss man auch sagen, die Aufführung geht noch bis 2 Uhr morgens. Wir haben also jetzt erst in einer halben Stunde eine Pause und dann geht es nochmal anderthalb Stunden weiter. Also ein ganz großer Bilderbogen. Abschließend möchte ich dazu eigentlich noch nichts sagen.
Okay, aber dann vielen Dank schon mal für die ersten Eindrücke. In wenigen Tagen endet ja das Theaterfestival in Avignon. Es war stark politisch geprägt. Ich habe es gesagt. Was ist jetzt seit den Parlamentswahlen passiert? Ist die Stimmung so kämpferisch geblieben?
Die Stimmung ist nicht mehr so kämpferisch, also so ein bisschen so ein Kater nach der Aufregung und eine große Erleichterung. Das muss man dazu sagen. Dieses Programm ist aber eigentlich nach dem Willen des Festivalchefs, des Portugiesen Thiago Rodrigues, weiterhin sehr politisch gewesen und zeigt sich allerdings in sehr unterschiedlichen Formen. Wir haben da eine Uraufführung gehabt von Lola Arias, die mit Transfrauen und aber auch einer Cis-Frau, die im Gefängnis eingesessen hat und die dort mit ihnen dort einen Dokumentarfilm gedreht hat. Nun bringt sie diese Figuren auf die Bühne zu einer großen, gewaltigen Show eigentlich, zu einer großen Feier der Freiheit dieser Frauen, die Gefängniserfahrungen hinter sich gebracht haben. Da ist aber das Politische eigentlich etwas, was die Kunst so in ihr Kraftfeld hineinzieht. Es ist jetzt nicht so, dass die Kunst sich an dieser Produktion quasi auch frei abarbeiten kann. Das war wunderschön bei Tiziano Cruz, einem indigenen argentinischen Künstler, der hier mit 2 Performances zu Gast war, von denen eine allerdings auch schon, glaube ich, in Deutschland gastierte. Das war eine wunderschöne Überhöhung einer randständigen Situation im Weltmarkt, in einer Minderheitenposition mit einer ganz starken poetischen Setzung. Tiziano Cruz war die wirklich schöne Überraschung dieses Festivals. Ja, und gestern wurde uraufgeführt Boris Scharmatz, Reflexion über einen Klassiker des Tanztheaters von Pina Bausch. Er ist ja Leiter jetzt des Wuppertaler Tanztheaters und er hat mit Forever sozusagen das Café Müller mehrfach aufgeführt, immer wieder mit wechselnder Besetzung und immer wieder unterbrochen von kleinen, sehr schönen Miniaturen, Reflexionen und Recherchen über die Entstehung der Arbeit. Das war wirklich eine sehr schöne poetische Situation bei diesem Festival.
Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng vom Festival in Avignon, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke. Und wir werfen einen Blick in die Kulturseiten von morgen. Die haben diesmal Berlin fest im Blick. Gregor Sander hat sie gelesen.
Eigentlich können wir uns das Lesen der Filmkritik von Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sparen. Denn das Fazit steht schon in der Überschrift. Regiestreich eines Genregenies. Mehr Lob geht eigentlich nicht. Und das macht dann doch wieder neugierig auf den in dieser Woche startenden Kinofilm von Thomas Arslan, Verbrannte Erde, eine Fortsetzung seines Krimis im Schatten von vor 14 Jahren. Wieder spielt Michel Maciejewicz den Gangster Trojan. Außerdem scheint auch noch eine Stadt die Hauptrolle zu übernehmen. Durch einen Strom von Einstellungen aus einem Berlin, das weder Nostalgiesehnsüchte befriedigt, noch Zukunftshoffnungen bereitstellt, sondern in der Unwirtlichkeit des architektonischen Gegenwartspopans Hauptstadt eine Kulisse der Kälte bietet, die selbst einen so kühlen Kopf wie Trojan frösteln lässt. Michael Mainz von der Taz hat einen fast klassischen Gangsterfilm in einer kaum erkennbaren Hauptstadt gesehen. Von den attraktiven Seiten Berlins ist in Verbrannte Erde ebenso wenig zu sehen wie von touristischen Orten. Kein Fernsehturm ist im Hintergrund zu erspähen, keine Fahrt entlang der East Side Gallery oder am Brandenburger Tor vorbei. Stattdessen billige Hotels und eine Geldübergabe neben der Mülltonne. Für den dritten Teil der Gangster-Trilogie will der Regisseur der sogenannten Berliner Schule die Stadt sogar ganz verlassen, was den Taz-Autor nachdenklich stimmt. Wenn selbst ein so tief mit Berlin verwurzelter Regisseur wie Thomas Arslan zumindest filmisch und vorübergehend die Stadt verlässt, muss sich die Filmmetropole Berlin vielleicht doch langsam mal Sorgen machen. Sorgen macht sich der Kultursenator Joe Cialo bereits und formuliert sie im Berliner Tagesspiegel. Für 2025 haben alle Senatsverwaltungen vom Finanzsenator die Vorgabe, 10% zu sparen. Das sind beim Kulturetat 122 Millionen Euro. Konkreten Sparaussagen weicht der CDU-Politiker aus und spricht lieber in Bildern. Das müssen wir gemeinsam schultern, Politik und Akteure zusammen. Auch der Bund ist finanziell mit quietschenden Felgen unterwegs. Gleichzeitig berichten die Feuilletons vom Mittwoch davon, dass eben dieser Berliner Kultursenator weiter für den Umzug der Zentralbibliothek in das ehemalige Kaufhaus Galerie Lafayette wirbt. Woher die 600 Millionen dafür kommen sollen, ist völlig unklar, aber die Idee ist so romantisch. Wie die Berliner Zentralbibliothek die Gentrifizierung außer Kraft setzen könnte, titelt die Taz, und in der Süddeutschen Zeitung argumentiert Peter Richter für den Umzug, indem er ihn einfach mit einer anderen riesigen Finanzierungslücke in der Hauptstadt gegenrechnet. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben zur Sanierung der kollabierenden U-Bahn für die nächsten Jahre einen Finanzbedarf von 3,5 Milliarden. So viel wie 7 Zentralbibliotheken im Lafayette-Gebäude. Aber vielleicht ist das schon wieder ein ganz gutes Argument, wenigstens für eine. Im Tagesspiegel fordert Rüdiger Schaper, sogar völlig losgelöst von irgendwelchen Finanzierungsideen, der Senat muss zugreifen, jetzt, sofort. Sonst ärgert man sich noch in 50 Jahren. Doch wer das Interview des Kultursenators Cialo im Tagesspiegel genau liest, ahnt, dass eher ganze Theater verschwinden werden, als dass es eine große Chance für eine Bibliothek in einem Luxuskaufhaus gibt. Wir müssen zum Beispiel die Strukturen zwischen den großen Häusern und der freien Szene öffnen. Da geht es nicht allein um das Monetäre, sondern auch um leerstehende Räume, die man nutzen kann. Synergien müssen gestärkt und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Überall. Nochmal. Das Sparen hört 2025 ja nicht auf. Vielleicht sollte man also doch jetzt schon mit dem Regisseur Thomas Arslan reden und ihn überzeugen, den dritten Teil seiner Gangster-Trilogie doch wieder in Berlin zu drehen. Dann vielleicht in einem zugenagelten Theater oder einer im Regenwasser abgesoffenen Zentralbibliothek.
Wenn das mal kein Vorschlag ist. Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.